Hola e bem-vindo. Das war
Portugiesisch aus Portugal, so. Also so wie die Portugiesen Portugiesisch sprechen. Und es hat so viel bedeutet wie Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Claire.
Ich bin Kimi.
Und dann würde ich auch gleich einstarten mit meiner Frage der Woche. Und die wird diesmal ein bisschen literarisch werden. Mhm.
Okay.
Und zwar, gibt es ein Buch, was du gerade liest oder vielleicht vor ein bisschen längerer Zeit gelesen hast, was du so empfehlen könntest oder wo du sagen würdest, das ist ein richtig gutes Buch, weil ich habe heute Post von Talia bekommen und dann kam mir die Frage direkt in den Kopf geschossen.
Also ich lese momentan ein Buch, aber es verzögert sich jetzt auch wieder, weil ich ja Prüfungen schreibe und alles. Aber das Buch, was ich lese, ist eigentlich nur, ich lese nochmal Tribute von Panem.
Okay, ja.
Und bin jetzt beim zweiten Teil. Finde ich mega gute Bücher. Und ich hatte von meinen Freundinnen zu meinem Geburtstag Bücher geschenkt bekommen. Ich weiß gerade, ich muss es kurz holen, weil ich nicht weiß, wie es heißt.
Alles gut. Ich überbrücke die Zeit einfach mit Warten.
Okay. Mir ist mein Poesiebuch aus meinem Bücherregal gefallen. Es wollte mich erschlagen. Es ist A Touch of Darkness.
Aha, ja, sehe ich.
Von Scarlett Sane Claire. Ich habe das noch nicht wirklich gelesen. Ich habe angefangen, das anzufangen zu lesen. Ich finde es nicht schlecht bisher. Vor allem, ich finde die Idee dahinter gut. So, das geht eigentlich um Götter. Das ist so griechische Mythologie. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin mir nur noch nicht so sicher. Aber ich glaube, wenn man so... Das sind, glaube ich, 3 Teile mittlerweile. Ich glaube, wenn man sich so reinliest, dann wird es schon mega geil. Weil ich finde die Idee dahinter, dass die Götter Kinder haben und in der Menschenwelt leben, eigentlich mega interessant. So eine Art Percy Jackson, aber nicht
ja,
Percy Jackson.
Habe ich auch so gerade dran gesagt, okay, hat sowas ein bisschen was von
genau.
Percy Jackson.
Aber es ist die Geschichte an sich von Persephone und Hades.
Ja. Stimmt, davon habe ich schon mal gehört. Ja. Es gibt ja so bestimmte Seiten auf TikTok, auf denen man momentan ist, auf denen man sein will, die einem
ja.
so einige Bücher in den Kopf werfen.
Ja, absolut. Fühle ich.
Also wenn ich muss mich dafür auch mal eben ein bisschen verbiegen, warte.
Ja, ich überbrücke die Zeit auch mit Warten, also mit Warten, absolut. Vielleicht sollte ich mein Poesiebuch gleich mal aufheben.
Ja, alles gut. Und zwar, das kam heute in der Post, das habe ich halt schon angefangen. Und das ist A Good Girl's Guide to Murder. Und ich bin zwar noch nicht so weit da drin, aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich den Schreibstil der Autorin mega geil finde. Davon gibt es auch 3 Bücher. Und es geht halt um ein Mädchen, das in einem Ort lebt, wo ein Mord begangen wurde vor 5 Jahren, glaube ich, an einem Mädchen. Und damals gab es einen Typen, ihren Boyfriend, ihren Freund, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Dem wurde halt so gesagt, der ist der Mörder. Der hat aber Selbstmord begangen und deswegen konnte es halt nie bewiesen werden. Und dieses Mädchen schreibt sowas wie eine Seminararbeit über das Thema und sie ist halt davon überzeugt, dass dieser Junge halt eben dieses Mädchen nicht umgebracht hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin vielleicht 50 Seiten drin. Ich bin auch davon überzeugt, dass er das nicht war. Und wenn er es am Ende war, dann bin ich sehr enttäuscht, weil das kann ja auch ein Plot-Twist sein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so ein bisschen so, dass sie mit seinem Bruder, also mit dem Bruder von dem Typen, der halt als Mörder abgestempelt wird, ich glaube, so ein bisschen zusammenarbeitet, um halt die Unschuld von diesem Jungen halt zu beweisen. Und ich finde es halt mega cool. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass er es halt nicht war. Ich habe auch schon ein paar Theorien, wer es gewesen sein könnte. Und ich finde es halt irgendwie voll cool. Und ja, wäre eine Empfehlung von mir, weil ist echt nice. Und ich muss auch sagen, die Bücher, die ich in letzter Zeit so gelesen habe, die wir zum Beispiel zusammen gekauft haben, die fand ich jetzt nicht so nice, da war ich so ein bisschen enttäuscht von. Ich war so, okay.
Oh, schade.
Ja, aber Thalia hat halt Rabatt und ich war so, dann kaufe ich es mir halt, wenn es nur 7 Euro kostet.
Oh Gott, wenn Thalia Rabatt hat, muss ich glaube ich auch mal raufgehen.
Übrigens ein Top-Tipp, den habe ich übers Internet gelernt. Englische Bücher, also wenn man Bücher auf Englisch kauft bei Thalia, sind die im Internet immer günstiger. Und wenn du die dann im Store, also im Laden kaufen willst, einfach sagen, dass sie das mit der App abchecken sollen. Oder mit dem Internetpreis und dann kannst du es sogar im meisten Fall halt günstiger bekommen, weil du dann halt sagst, okay, dann kaufe ich es halt online, wenn ich es hier nicht günstiger krieg.
Mega.
Ja.
Nee, ich wollte ja unbedingt so ein Buch kaufen, was Englisch ist, aber es gab es leider im Laden damals nicht.
Ja. Was war das denn nochmal? Oh,
ich
keine Ahnung.
Nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Ich möchte es immer noch haben, aber ich habe vergessen, wie es heißt.
Wenn ich das nächste Mal wieder bei dir bin, gehen wir wieder in den 3-stöckigen Talia. Nee, aber das war so meine Frage der Woche. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt reinstarten in unseren Sport.
Genau, also ich würde dann anfangen mit dem Thema und zwar die Special Olympics. Wie ich letzte Folge schon erwähnt hatte, wollte ich das nochmal ein bisschen näher bringen. Ich wollte eigentlich Medaillenspiegel erzählen, also welches Land die meisten Medaillen hat, so welches Land in welcher Kategorie oder welches Sportart besser war. Nur sowas gibt es in den Special Olympics nicht, weil sie sich nicht an Erfolgen messen wollen, weil sie eigentlich nur dankbar dafür sind, dass sie Teil davon sind, von dem Großen und Ganzen. Und dann habe ich mir einfach nur ein paar Infos zu den Special Olympics rausgesucht. Und zwar, dieses Jahr waren die Special Olympics die 16 internationalen Sommerspiele von den Special Olympics. Und sie fanden halt vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt. Und waren das erste internationale Special Olympics Turnier auf deutschem Boden. Also es war das erste Mal, dass es überhaupt sowas in Deutschland gab. Und zugleich waren die Spiele das nach der Zahl der Teilnehmer größten internationalen Sportereignisse in Deutschland seit den Olympischen Sommerspielen von 1972 in München. Was ich auch schon krass finde, weil ich meine, guck dir mal diese Zeitüberbrückung an, bitte.
Ja, ist halt so.
Diese Zeitspanne, wo mal wieder was Großes in Deutschland und in Berlin halt stattgefunden hat. Es haben 176 Länder teilgenommen. Und ich fand das, ich habe wirklich mich erkundigt und geguckt. Und wie gesagt, was ich ja schon das letzte Mal erwähnt hatte, es wird ja in viele Gruppen einsortiert, je nachdem der Stärke und der Schwächen dieser Menschen, die da teilnehmen. Das ist einfach kein, das schon noch fair bleibt. Aber viele sind auch echt happy und sagen, naja, ich habe zwar Silber gewonnen, aber es interessiert mich gar nicht. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich hier sein durfte und dass mich die Leute hier so nett und großzügig aufgenommen haben, die sind einfach nur dankbar, dass sie teilnehmen durften. Die hatten trotzdem den Spaß ihres Lebens, obwohl sie nichts gewonnen haben oder so. Das geht denen darum gar nicht.
Und so würde man sich ja eigentlich viel mehr so Sportevents oder sowas wünschen, dass es halt wirklich Sport mehr wieder als Spaß und als, ja, was man halt gemeinsam macht, halt ansieht. Ich meine, ich glaube auch, dass Profisportler heutzutage, die halt Special Olympics Sportler sind, sondern ich sag mal in Anführungsstrichen bei den normalen Olympischen Spielen teilnehmen, dass da halt auch wieder mehr so der Spaß halt einfach zu sehen ist. Sie können ihn ja trotzdem fühlen, aber ich finde, es ist immer mehr so dieses, oh mein Gott, dieses Land hat mehr Medaillen, dieses Land hat mehr Medaillen, wo man sich doch denkt, ist doch eigentlich egal so. Also egal, weil man will natürlich schon irgendwo der Beste sein, ne? Aber dass es halt wieder mehr Spaß macht.
Ja, also es gibt natürlich da Medaillen, Gold bis Bronze. Dann gab es auch immer so kleine Sachen, so dass sie teilgenommen hatten, die Sportler. Aber es wird halt offiziell wird kein Medaillenspiegel gezählt. Man könnte es bestimmt sich auszählen von allen, von den ganzen Kategorien und von den ganzen Gruppen im Endergebnis. Könnte man gucken, welches Land welche Medaille genommen hat. Aber das würde auch ewig dauern, weil ich hatte mir das auch mal angeguckt, die Internetseite. Und zum Beispiel bei Track, also beim Laufen, gibt es ja verschiedene Kategorien, also 1000 Meter, 100 Meter, 800 Meter, so diese verschiedenen Kategorien. Und im Endergebnis können es bis zu 11 Gruppen sein, die Finale gelaufen sind, wo dann Gold, Silber und Bronze gewonnen wurden. Weil so viele, je nachdem wie viele Sportler für diese Sportart auflaufen, werden die in Gruppen natürlich einsortiert. So. Und das kann halt schon viel sein, viele Gruppen. Dass jeder eine Chance kriegt, auch teilzunehmen. Und das fand ich auch irgendwie so schön, dass sie darauf geachtet haben, dass auch diese Leute, egal wie sie sind, fern haben und auch dieses nicht so dieses, ja, die sprinten vor und ich bin noch so ganz hinten, weil das ist ja auch ein bisschen enttäuschend dann für die bestimmt. Ja. Aber dass es irgendwie versucht wird, auf eine faire Basis zu bringen, je nach Grad der Einträchtigung.
Ja.
Und dann zu den Special Olympics eher ein traurigerer Teil ist, dass nach dem Ende der Special Olympics erst 14 Menschen als verschwunden galten. Und jetzt sollen es noch mehr sein. Und jetzt sollen es ungefähr 20 Personen sein, die verschwunden sind. Die einfach nicht in ihr Heimatland zurückgereist sind. Das LKA ermittelt. Also drei sind wohl mittlerweile, also bei dreien hat die Polizei schon wohl mehrere Hinweise, was passiert sein kann. Aber es ist halt schon sehr traurig, dass es geht um 4 Sportler und einen Coach und 15 Delegationsmitglieder von dem Ganzen. Und die sind einfach in Deutschland. Es wird vermutet, dass wir in Deutschland bleiben wollten. Und jetzt ermittelt halt das LKA, also Landeskriminalamt, für die Leute, die nicht wissen, was das LKA ist, zu den Hintergründen, was passiert ist oder warum sie nicht zurückgereist sind, wo sie sind und sonstigen Sachen halt.
Naja, ist halt, also ich will gar nicht wissen, wie so ein Betroffener, was die jetzt so durchmachen müssen, wenn sie wissen, okay, sagen wir jetzt mal mein Kind, wenn das jetzt zum Beispiel Elternteile sind, mein Kind ist da hingereist und kommt einfach nicht wieder zurück nach Hause, also ich will gar nicht wissen, was die da fühlen in dem Moment.
Ja, also es waren halt 7000 Athletinnen, also Athleten und Athletinnen, eingereist, 3000 Trainerinnen und Trainern und sowie betreuende Menschen und 9000 Angehörige sind für dieses Ereignis nach Berlin gereist und davon sind halt 20 verschwunden zu dem jetzigen Zeitpunkt. Also wirklich Hintergründe gibt es nicht, die Polizei ermittelt in dem Thema.
Na, hoffen wir mal, dass die da entweder die Leute finden oder zumindest herausfinden, was mit ihnen geschehen ist, ja. Weil das ist halt echt traurig, wenn man halt so gar nicht weiß, was mit diesen Menschen, die halt verschwunden sind, passiert ist.
Ja.
Gut, dann würde ich, wenn du nichts mehr zu den Special Olympics hast.
Nee, das war's. Also, das ist jetzt so der abschließende Moment gewesen für die Special Olympics.
Genau, dann würde ich weitermachen mit einem kleineren Thema. Und zwar würde ich mich da zur Formel 1 begeben. Wie wir ja alle wissen, zumindest diejenigen, die Fans des Sports sind, haben wir jetzt mit dem letzten Wochenende 4 Events in einem Monat, also den ganzen, jedes Wochenende im Monat ein Rennen. Diesmal sind sie in Silverstone, aber ich würde mich auf das letzte Rennen oder das letzte Rennwochenende beziehen, wo Charles Leclerc es geschafft hat, mit seinem Ferrari auf ein Podium zu fahren. Da sind wir mal ganz ehrlich, diese Handvoll Runden, die er das Rennen angeführt hat, da haben wir alle doch ein bisschen gehofft, dass das Rennen beendet wird in dem Moment und wir mal einen anderen Sieger haben als Max Verstappen. Es ist nicht so gekommen, aber was halt sehr herausragend war an diesem Wochenende im Spielberg oder auf der Rennstrecke in Spielberg, oh mein Gott, so, ist, dass es sehr viele Zeitstrafen gab. Esteban Ocon hat sogar seinen Zeitstrafenrekord von 3 Zeitstrafen in einem Rennen getoppt mit 4 Zeitstrafen in einem Rennen und wurde am Ende 30 Sekunden zurückversetzt.
Oha.
Und allgemein, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren es circa 8 Zeitstrafen. Meine Schwester und ich saßen im Wohnzimmer und haben uns gedacht, warum muss es jetzt spannend werden, weil wir wollten eigentlich andere Sachen während dem Rennen machen, weil wir alle ungefähr schon wissen, wie das Ganze ausgeht, normalerweise. Diesmal haben sie sich entschieden, dafür richtig Drama zu machen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass Sir Lewis Hamilton mal eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Ich war so, danke lieber Herr Gott, es gibt doch noch Gerechtigkeit, weil es gibt so einen Joke in der F1-Community, dass Lewis Hamilton halt einfach keine Zeitstrafen bekommt, egal was er falsch macht. Und ja, und man muss auch sagen, es gab einen sehr lustigen Moment für alle, die nicht Mercedes-Fans sind, wo Toto Wolff am Teamradio zu Lewis Hamilton gesagt hat, ich weiß, dass das Auto scheiße ist, fahr es einfach. Und ich glaube, so Toto Wolff war Toto Wolff in langer Zeit nicht mehr. Wir erinnern uns alle an Michael, I sent you an email oder I got it printed out. Iconic Momente in der Formel 1 der letzten Jahre, was Toto Wolff angeht. Und ja, wie gesagt, also es war ein sehr wildes Wochenende. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt ziemlich langweilig wird wieder. So, ja, es hat ja der British Grand Prix. Also in Silverstone fahren sie ja. Ich werde wahrscheinlich wieder Formel 2 und Formel 3 gucken. Also natürlich werde ich auch Formel 1 gucken, aber ich werde wahrscheinlich über Formel 2 und Formel 3 reden, weil das halt da mehr Spannung drin ist einfach.
Jo.
Da würde ich rübergeben an dich mit einem weiteren Minithema.
Ich glaube, mein Minithema ist jetzt erstmal, dass das Maskottchen der UEFA Euro 2024 benannt wurde. Es standen, also man konnte abstimmen für die Namen vom Maskottchen und die haben es auch an Kinder aus Schulen gegeben, die auch sagen sollten, ja, was gefällt euch am besten? Und die EM ist ja nächstes Jahr in Deutschland.
Ja.
Und die Namen waren Albert, Bernardo, Bernhard, Herzi von Bär. Das waren die Auswahlmöglichkeiten.
Können wir mal eben sagen, wer unsere verschiedenen Favoriten waren? Was war dein Favorit, Kimi?
Mein Favorit war Albert.
Und meiner war Bernhard, weil wir sind das One Love Land Germany. Entschuldigung.
Das Ding ist, ich habe wirklich die Namen gesehen und war so, oh mein Gott, Albert, ich weiß nicht, dieser Name und ich habe auch diesen Bären gesehen. Ich war ein Fan, okay? Ich war vom Albert ein Fan. Und Albert hat tatsächlich auch mit 32% der Stimmen gewonnen.
Ich wollte nur nicht, dass es Bernardo wird, weil, also, wir sind halt, also, schön, aber wir sind halt in Deutschland und Bernardo ist jetzt nicht so der klischee-deutsche Name wie Albert oder Bernhard oder, ja okay, Herzi von Bär ist
Herzi von Bär fand ich auch nicht so geil, wenn ich ehrlich
das
bin.
Warum nicht Bernd von Herz, weil wir sind das One Love Land Germany.
Nee, aber es ist Albert tatsächlich geworden.
Das finden wir gut, trotzdem.
für alle, die uns sehen auf TikTok oder sonstiges, das ist der wunderbare Albert. Das ist jetzt gerade ein Bild von Randsport vom Instagram, aber ich finde ihn so süß.
Ich find der
hat auch
so
eine Hose an, weil anscheinend das letzte Maskottchen hatte wohl keine Hose an und das fanden wohl alle nicht so geil und unser hat jetzt eine Hose an, aber jetzt machen sich auch alle darüber lustig, dass unser eine Hose an hat. Ich finde den knuffig, Leute.
Ich finde den so süß. Und ganz ehrlich, der hat halt so eine ganze Sportausrüstung an und da gehört eine Hose dazu.
Ja, ich finde den süß. Ich glaube, wenn der nach Berlin kommt und ich irgendwie in Berlin durchlaufe, ich so, ja,
kannst du mich bitte umarmen?
Umarm mich!
Das sind all meine Probleme weg.
So, ich so, ja.
Ja. Okay, ja.
Ich liebe ihn, ich finde ihn süß.
Dann würde ich weitermachen, was den Formelsport angeht. Und zwar gab es ja letztes Wochenende eine sehr, sehr, sehr traurige Nachricht, dass nachdem Antoine Hubert schon 2019 in der Eau Rouge in Spa sein Leben verloren hat, leider, hat es jetzt wieder jemanden getroffen in der Formula Regional, und zwar Dilano van Toff. Es war ein niederländischer Rennsportler, der halt in der Formula Regional gefahren ist. Und nach seinem Tod gab es natürlich sehr viele Beileidsbekundungen, was natürlich wichtig ist, weil es ist ein Mensch, der gestorben ist. Aber was ich so ein bisschen auffällig fand, nur das, was ich mitbekommen habe, irgendwie so wirklich über das, was passiert ist, nur Lance Stroll so wirklich geredet. Also es gab natürlich viele Reporter, die dazu eine Frage gestellt haben. Aber so wirklich gesagt hat, was er davon denkt, was er darüber fühlt, hatte nur Lance Stroll, so wie ich das wahrgenommen habe, weil er hat halt gesagt, dass wir jetzt in einer Zeitspanne von 4, 5 Jahren zwei Jungs in derselben Kurve verloren haben und dass diese Kurve halt einfach in seiner Meinung so gefährlich ist und das auch schon öfter von Fahrern angesprochen wurde, dass diese Kurve, also die Eau Rouge, halt einfach, wenn du da hochfährst, du hast keine Ahnung, wenn da jemand quer steht und du mit 200, 300 da hochdonnerst und die nicht siehst, dann fährst du dem voll rein und dann kann es dazu kommen, dass halt jemand sein Leben da lässt. Und er hat halt so seinen Zorn darüber und das, was er darüber fühlt, halt so, ja, ausgedrückt. Und er war auch von den Fahrern, die nicht, also es waren nur die Alpinen-Fahrer und das Alpinen-Team, das eine Trauerflor getragen hat, weil die Formula Regional halt von Alpinen ausgestattet wird. Und sonst war es nur Lance Stroll, der noch einen Trauerflor hatte und das halt auch richtig offensichtlich getragen hat. Und als Fernando Alonso darüber befragt wurde, weil er halt der Teamkollege von Lance Stroll auch ist, meinte der wiederum, dass es nicht an der Eau Rouge lag, sondern halt an den Wetterbedingungen, weil es war halt so, es hat so unglaublich geströmt und es war gerade eine rote Flagge aufgehoben worden. Das heißt, das Ganze hätte verhindert werden können, indem er einfach gesagt hat, brechen das Rennen ab, weil es halt einfach, du kannst nichts sehen, wenn du mit 300 bei strömendem Regen jemandem hinterherfährst, wo es dann halt diesen, man sieht das ja immer, diesen Nebel aus Wasser gibt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Ja, dieses Sprühwasser, also dieses Sprühding. Ja. Also wenn du fährst und das vom Auto hochgeschleuderte Wasser von der Straße.
Ja, dass man halt einfach nichts sehen kann und es halt dann halt auch zu diesen Unfällen kommt. Und ich fand das halt so ein bisschen interessant, weil es halt so zwei Sichtweisen so ein bisschen gab. Einmal von Fernando Alonso, der gesagt hat, es liegt an der Rennleitung, weil sie das Rennen haben weiterfahren lassen, obwohl es unfahrbar war. Und einmal Lance Stroll, der halt gesagt hat, es ist halt, ich sag mal, dass die FIA, die halt, oder im Allgemeinen die Leute, glaube ich, die bei der Rennstrecke in Spa arbeiten, ich weiß nicht genau, wer da der Offizielle ist, der da so Sachen entscheidet, was die Veränderung der Strecke angeht. Aber dass die halt einfach nicht zuhören und einfach nicht realisieren, dass nachdem da einmal jemand gestorben ist, diese Strecke halt, also diese Kurve nicht abändern. Wobei ich glaube, das geht auch nicht so wirklich, weil du fährst so Berg hoch und also ich bin jetzt auch kein Streckenlogistiker, deswegen weiß ich nicht, inwieweit man da halt noch was ändern kann, um sie zu entschärfen oder dazu zu sorgen, dass halt sowas nicht mehr passiert. Aber ich finde es halt irgendwie krass, weil ich dachte so nach Antoine Hubert, dass das halt nicht so schnell wieder passiert, weil wir hatten auch Jules Bianchi, der 4 Jahre vor Antoine Hubert verstorben ist. Der hatte seinen Unfall in 2014, aber ist 2015 gestorben, weil er halt seinen Verletzungen dann erlegen ist.
Oder nicht dieser schlimme Unfall mit Grosjean. Hieß er Grosjean?
Ja, Grosjean, wo das Auto in Flammen aufgegangen ist. Er hat es ja zum Glück überlebt.
Ja, ein Glück.
Ja, ich habe das Rennen habe ich gesehen und ich war auch so, wenn der jetzt stirbt, Junge, das kann ich nicht. Aber er hat es ja zum Glück geschafft. Aber ich finde es halt einfach so, ist so krass, weil einem wieder so in Erinnerung gerufen wird, was das eigentlich für ein krass gefährlicher Sport ist. Weil wenn man jetzt so die letzten krassen Unfälle hatte, wie halt Grosjean und auch Guanyu Zhou, der letztes Jahr in Silverstone über diese Reifenbande geflogen ist, oh, und zwischen diesem Zaun und diesen Reifen eingeklemmt war, dass die das halt überlebt haben, da dachte man irgendwie so, okay, es scheint ja doch nicht mehr in Anführungsstrichen zu passieren. Auch als in der Formel 2 damals dem Puchet hinten aufgefahren wurde und es ein krasser Crash war, weil es halt direkt am Start war. Also du gibst ja Gas und willst ja schnell kommen und da sind Puchet, ist Fittipaldi aufgefahren und beiden ging es in Anführungsstrichen gut. Also verhältnismäßig, sie waren noch am Leben. Deswegen, ich finde es halt so ein bisschen krass, wenn man dann irgendwie wieder so zurückgeworfen wird. So.
Ja.
Das passiert halt immer noch. Es war ein trauriges Thema, aber das war mein kleines Mini-Thema.
Muss auch sein.
Ja.
Aber ich habe es auch gelesen gehabt und ich habe auch gelesen gehabt, dass Max Verstappen sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, es kann nicht sein, dass jeder Fahrer, der da fährt, tagtäglich eigentlich sein Leben aufs Spiel setzt auf dieser Strecke. Und dass keiner was macht und keiner es hinterfragt, warum es so gefährlich ist, dort zu fahren.
Ja, es war auch krass. Ich habe Formel 2 angemacht, dann also an dem, ich sag mal Samstag, an dem oder Sonntag, ich weiß gerade nicht, ob Samstag oder Sonntag war, der 1.7. Auf jeden Fall habe ich halt an dem Tag den Fernseher angemacht, um eigentlich Formel 2 zu gucken. Und dann guckt dir da der Moderator so dich so an und sagt dir, dass da jemand vor 45 Minuten gestorben ist. Ich war so, okay.
Mega.
Wäre ich jetzt, vor allem, weil das halt auch an die Fahrer dann so rausgegangen ist. Und es ja viele Formel 2 und Formel 3 und Formula Regional Fahrer gibt, die sich halt kennen, weil die halt alle gefühlt eine Generation sind mittlerweile. Und ich glaube, Junge, für mich wäre es richtig schwer gewesen, so als, weil Richard Verschoor, der hat an dem Wochenende ein Rennen gewonnen. Es gibt ja mal zwei in Formel 2 und Formel 3. Und der war halt mit dem Dilano befreundet. Oder zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und es gab halt auch kein Sieg wurde gefeiert oder so. Und ich fand, das war irgendwie richtig bedrückend, das Wochenende so auf den Aspekt hingesehen.
Ja, verstehe ich. Also ich meine, das ist halt ein sehr trauriges Thema, aber ich glaube, es muss auch mal sein.
Ja.
So eine Sachen passieren ja nun mal auch.
Ja. Dann würde ich sagen, willst du mit deinem History-Check weitermachen oder willst du mit dem Thema weitermachen?
Ich mache mit meinem History-Check weiter. Das ist nämlich auch relativ kurz eigentlich nur. Und zwar 1985. Heute ist der 7. Juli. Ich habe das letzte Mal vergessen zu sagen, an welchem Tag wir es aufnehmen. Aber heute ist der 7. Juli. Und heute im Jahr 1985 gewann Boris Becker als erster Deutscher, erster ungesetzter und jüngster Tennisspieler in Wimbledon.
Boris!
Ja.
Er macht heutzutage Werbung für Banken.
Warum wohl ist die Frage? Warum wohl?
Nee, aber ja, ist halt ein Stück deutsche Sportgeschichte.
Genau, finde ich auch.
Wenn es am Ende ein bisschen problematisch um ihn stand.
Ja, aber dafür kann ja, dass er da als erster Deutscher was gewonnen hat, dafür kann der Deutscher nichts.
Ja, dann würde ich sagen, mache ich mit einem kleinen Thema weiter in Richtung Fußball, weil die U21-EM war ja. Yay! Jetzt wissen wir alle, unsere U21-Jungs sind genauso gut wie unsere A-Nationalmannschaft. Denn wir haben als Letzter in unserer Gruppe die Vorrunde beendet und sind damit ausgeschieden aus dem Turnier. Ich muss aber allerdings sagen, wir hatten 12 Verletzte, also 12 Ausfälle vor diesem Turnier.
Oh, mega.
Unser Trainer musste schon ziemlich improvisieren, würde ich jetzt mal behaupten, was das Ganze anging. Ja, also natürlich war es nicht gut, es war nicht herausragend, wir sind Letzter geworden. Aber ich würde jetzt auch nicht wieder so auf diese Spieler gehen, weil am Ende des Tages, ich finde 12 Ausfälle sind schon maßgeblich für so eine Mannschaft, weil in den ganzen Trainingsspielen oder so und Freundschaftsspielen und sowas, da spielst du dich ja auch so ein bisschen ein, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Du lernst ja schon eine gewisse Routine an, weil du spielst halt mit anderen Jungs als aus deiner, ich sag mal, aus deinem Team, mit dem du im normalen Ligabetrieb spielst. Und deswegen, natürlich ist es da ein bisschen schwer, auch wenn dein eigentlicher Kapitän ausfällt. Johnny Burkhardt ist seit 6 Monaten, glaube ich, kann der kein Fußball mehr spielen. Und das ist dann natürlich auch, Bissek war nicht schlecht, also würde ich jetzt mal persönlich sagen, aber er war halt so, okay, du bist jetzt Kapitän. Und er war so, okay, ich wurde jetzt Kapitän, so. Weil es natürlich eigentlich jemand anderes getan hätte. Und ich sehe jetzt nicht schwarz oder schlecht oder keine Ahnung was, wie man das sagt, um unsere Nationalmannschaft, weil die U17 hat immerhin den Europatitel gewonnen Und die werden dann ja auch alt genug sein, um irgendwann U21 zu spielen. Von daher, die sind dann unsere Hoffnung. Und man muss auch sagen, was man bei der U21-EM gemerkt hat, vor allem was Georgien und Israel anging. Bei Georgien und Israel, da war es dieser pure Stolz, dieses ich spiele für mein Land, dieser Nationalstolz, dieser Ehrgeiz, dieses ich mache das für euch, für die, die auf den Tribünen sitzen. Und bei den ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Top-Nationalmannschaften, Top-Teams, da hast du richtig gemerkt, dass auch die schon in ihrem Kopf gefühlt einfach nur noch Portemonnaies waren, die aufs Feld geworfen wurden. Das habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich dir das privat erzählt habe, bei der Nationalmannschaft, als wir gegen Polen gespielt haben.
Ich weiß nicht, ob du das im Podcast oder mir privat, aber ich weiß, das hast du auf jeden Fall erzählt.
Ich habe zu Kimi gesagt, da kann ja selbst mein Portemonnaie besser Fußball spielen. Das waren wirklich einfach nur so Geldsäcke, die auf den Platz geworfen wurden, hatte ich das Gefühl. Da war kein Nationalstolz, ich rede jetzt von der A-Nationalmannschaft, kein Nationalstolz, rein gar nichts. Das war nur so, wenn ich jetzt so und so spiele, dann, mein Marktwert wird dann steigen und dann will mich Arsenal vielleicht doch kaufen. So, wo ich mir denke, das ist scheißegal. Ja, also, und das liegt nicht daran, für all die Leute, die es vielleicht da draußen nicht verstehen, es liegt nicht daran, welche Hautfarbe du hast, an welche Religion du glaubst, welche Sprache deine Muttersprache ist oder sonst irgendwas. Es ist so ein gesamtes Problem vom Fußball in den Top-Ländern, in England, Spanien, Frankreich, obwohl vielleicht nicht unbedingt Frankreich, Italien aber auch. Italien nimmt nur alle 2 Jahre an einem großen, also die nehmen immer nur an der EM teil, bei der WM fliegen die immer raus. So, es ist halt einfach, es sind nur noch Geldbeutel, die auf dem Platz liegen und das regt mich so auf, weil das Gefühl hatte ich teilweise bei manchen Spielern auch schon bei der U21, diese jungen Topspieler, die immer so angepriesen werden, so die Youngstars. Und das regt mich halt einfach auf, weil du siehst so Länder wie Georgien und Israel, die so ihr ganzes Herz geben, für die es nichts Wichtigeres gibt, als ihr Land zu repräsentieren. Und dann stehen daneben so ein paar Typen, die schon so ausrechnen, wie viele Tore schießen, wie viel ihr Bonus ist oder so, keine Ahnung.
Ich finde halt, man sieht doch bei einigen Ländern schon sehr, dass sie als in diesem jungen Alter einfach nicht so viel verdienen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung von Fußball, absolut nicht. Also man kann zufrieden sein, wenn ich Abseits erkenne. Ich war der Meinung, eigentlich Deutschland hat gar nicht so schlecht gespielt. Teilweise hat ihnen auch echt Ballglück gefehlt.
Ja, das Spielglück
Sind wir realistisch? Ja. Teilweise dachte man sich, der hätte reingehen müssen, aber er ging nicht rein. So, aber ich finde manchmal, bei ein paar Spielern sieht man ihn schon an, die verdienen viel zu viel Geld in ihrem jungen Alter. Und das sieht man ihnen an, leider.
Ja, finde ich ganz schlimm. Ich bin auch richtig traurig, dass Georgien rausgeflogen ist. Ich war so, ja, Georgien. Nicht, weil ich irgendwie Fan vom Land Georgien bin, sondern weil ich ein Fan davon war, wie sehr man für sein Land spielt und sein ganzes Herz für sein Land auf einem Platz lässt, weil man das halt mittlerweile nicht mehr so gewohnt ist. Mittlerweile geht es nur noch um die schönsten Tricks, um die schönsten Tore, um den schönsten Dribbel und keine Ahnung was. Und ja, und ich hatte auch diesmal das Gefühl, dass unsere U21 zwar auch mehr so ein Team war, also als wir das letzte Mal Europameister geworden sind, da war es ja wie so eine kleine Familie. So, diesmal hat sich das schon angefühlt wie so, ich sag mal, Freunde, die zusammen kicken. Aber ich finde, auch da hat man schon gemerkt, so ein paar von denen verdienen ein bisschen zu viel Geld.
Ja.
Und ich finde es halt einfach schade, weil, ja, also wir haben richtig viel Potenzial, hat man ja bei der U17 gesehen. Sie haben Frankreich, die, ich sag mal, Powerhouse, so eins der stärksten Länder sind, was so Nachwuchs angeht. Die haben sie halt geschlagen und sind halt Europameister geworden. Also wir haben schon das Potenzial, aber wir kriegen sie einfach nicht zusammen, so dass es funktioniert, so dass man ein bisschen mehr Glück, wir haben irgendwie auch kein Glück und es ist halt irgendwie voll schade. Aber ich kann euch eins versprechen, bei den Frauen wird es besser, es muss einfach besser werden. Also wenn die Frauen jetzt in der Vorrunde rausfliegen, dann bin ich enttäuscht, weil das ist egal wann, meine Hoffnung sind immer die Frauen. Ich bin immer davon überzeugt, dass die Frauen immer besser performen werden als die Männer. Deswegen, bitte. Auch wenn es nur das Achtelfinale ist oder Viertelfinale. Ich nehme alles. Hauptsache nicht in der Vorrunde raus.
Ach ja.
Und nochmal, also das ist so ganz klein, aber für alle Leute, die BVB interessieren. Marco Reus, jetzt fängt es schon an. Die
Kumpelsobsession, die kommt durch.
Marco Reus hat von selber entschieden, dass er nicht mehr der Kapitän sein möchte, also dass er die Kapitänsbinde abgibt. Ich finde das irgendwie stark, dass er das so von sich selbst so ausmacht, weil es ist halt auch viel Einsicht, die dazugehört, wenn man so sagt, okay, vielleicht bin ich dem Ganzen nicht mehr gewachsen.
Ja.
Ich fand auch in den letzten Spielen, muss ich ehrlich sagen, fand ich, es gab einige Spieler, die halt mehr diesen Kapitänscharakter gehabt haben als er. Das ist nicht respektlos seiner, ich sag mal, seiner Zeit als Kapitän gegenüber gemeint. Aber ich glaube, er hat auch selber gemerkt, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass es jemand anderes macht. Er war ein guter Kapitän. Also es gibt viele, die sagen, er war es nicht. Ich fand, er war ein guter Kapitän, weil er halt auch einer dieser treuen Spieler war. Einer dieser Spieler, der den Verein so wichtig genommen hat und da wusste, was ihm der Verein gibt. Und ich hoffe, ganz ehrlich, da kommen wir zur Hummels Obsession, ich hoffe, auch wenn Mats das wahrscheinlich nur für 1-2 Jahre macht oder halt das keine langfristige Lösung ist, ich möchte gerne, dass Mats Hummels das macht. Weil ich fand, er war ja unser, ich sag mal, Ersatzkapitän, wenn Marco nicht gespielt hat. Und da fand ich ihn nicht schlecht. Also, Gregor Kobel kann es auch machen, ist vielleicht eher eine langfristigere Lösung, weil er halt noch jünger ist. Aber ich weiß nicht, ich finde so, mittlerweile sind alle Torhüter irgendwie auch der Kapitän, finde ich so ein bisschen lame. Und ich bin für die Abwehrspieler. Go, Abwehrspieler. Ja.
Ich werde nicht wissen, wovon wir von der Hummels-Obsession reden. Hört gerne in unsere allererste Podcast-Folge rein. Da klären wir auf, was die Hummels-Obsession von Claire angeht.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich finde das einfach gut so, dass er sagt, ich glaube, ich bin nicht mehr der Richtige für den Job.
Ja. Deswegen, also ich hoffe einfach, dass es am Ende jemand macht, den ich auch mag. Es gibt ja mittlerweile auch Spieler beim BVB, die ich nicht mag. Das ist ein anderes Thema. Ich möchte nicht von christlichen Fanatikern heimgesucht werden, deswegen lassen wir das so stehen.
Okay, ich würde gleich weitermachen mit einem U21-Sport, und zwar der U21-Handball-Weltmeisterschaft. Und zwar hat anscheinend in Berlin stattgefunden. Also in Deutschland, Berlin auf jeden Fall, war das Finalspiel in der Max-Schmeling-Halle. Und zwar haben die deutschen U21-Handballspieler sind Weltmeister geworden, und zwar gegen Ungarn, und haben 30-23 gewonnen.
Und wie hat man von dem Ganzen erfahren? In den letzten 2 Minuten der Tagesschau. Ich glaube, das sagt ein bisschen was darüber aus, wo die Prioritäten in Deutschland bei Sport und Sporttiteln gehandelt wird. Ich hätte es gerne gesehen, dieses Finale, aber anscheinend wollte es ja niemand ausstrahlen.
Also anscheinend, sie hat in Deutschland und Griechenland stattgefunden. Und Deutschland und auch Ungarn hatten anscheinend den ganzen Turnierverlauf hin einen sehr starken Eindruck gemacht. Ich kann nicht damit reden, weil ich habe es nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass sie gerade stattfindet, bis ich gesehen habe, dass sie Weltmeister sind. Überraschend. Ich war so, vor allem sie war in Berlin. Ich war so, okay, hä? Wann ist das an mir vorbeigegangen? So.
Ja.
Man darf nicht vergessen, was ich aus persönlichen Gründen weiß, ist, dass Ungarn ein sehr, sehr stolzer Handballverein und Sport und Nation ist. Und es gibt in Ungarn am Balaton Bogdá, ich habe gerade überlegt, wie das Dorf, die Gegend da heißt, da gibt es die Neka-Akademie. Und das ist so eine Handball-Akademie. Und da trainieren alle Nationalmannschaften der Ungarn drinne Handball. Das wird staatsgefördert alles. Und die Ungarn waren auch eigentlich Favoriten darüber. Und Deutschland ist eher so überraschend den Weltmeister geworden. Aber viele haben schon gehofft, dass sie Weltmeister werden, weil sie wohl einen sehr, sehr starken Auftritt die ganze WM über hatten.
Was ich auch sagen will, der Torhüter, der da gespielt hat bei der U21-Weltmeisterschaft, ich habe ja das Finale, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie der Pokal heißt, aber das Handball-Pendant zum DFB-Pokal, so. Da hat er mich schon so überzeugt. Ich war so, wer bist du? Warum bist du so gut? Weil der hat ein starkes Spiel bei diesem Finale abgelegt.
Genau, und es ist, glaube ich, schon sehr enttäuschend gewesen, dass die Ungarn dann nicht gewonnen haben, weil es wird wirklich sehr gut gefördert und auch sehr angesehen. Es ist ein sehr angesehener Sport in dem Land. Auf jeden Fall ist das der dritte Weltmeistertitel der Deutschen. Also
Yay. In
der Altersklasse. Nach 2009 und 2011 ist es der erste wieder. Ganze 12 Jahre auf sich warten lassen.
Aber wir warten gerne.
Wir warten gerne, bis es so einen Erfolg bringt, dass wir überraschend in unserem eigenen Land U21-Weltmeister werden. Sie haben es verdient. Ich weiß auch, dass viele gesagt haben, dass der Torwart, also Späth, glaube ich, heißt der.
Genau, der.
Dass er wohl Spieler des Spiels war, weil er wohl alles rausgefischt hat zum Schluss wohl. Der hat wohl so das Leben gerettet.
Das war der Torhüter, den ich ihm gemeint habe. Der ist so gut. Ich kann nicht.
Ja, und ich finde es halt wirklich mega. Die Jungs können sich wirklich feiern lassen. Die haben, ich weiß gar nicht, wann haben sie gewonnen eigentlich?
Sie haben auf jeden Fall mehr als die letzten 2 Minuten der Tagesschau verdient.
Absolut. Ich finde allgemein, ich finde, man könnte den Sport besser aufteilen. Es muss nicht nur über Fußball berichtet werden. Ich finde, es gibt so viele Sportarten, die die Chance kriegen sollten, darüber berichtet zu werden. Auf jeden Fall hat die Handball-WM vom 20. Juni bis zum 2. Juli stattgefunden. Also sie sind letzte Woche Sonntag, glaube ich. Sonntag? Ich glaube, es war sonntags.
Ich glaube auch.
Weltmeister geworden, überraschend. Und ich finde, die haben ja wirklich gekämpft. Ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt, dass ich das absolut nicht mitbekommen habe.
Ja.
Dass es absolut nicht publik gemacht wurde, dass da was ist und dass die so überragend spielen, dass die sich durch nicht nur durch die Hauptrunde, sondern auch durch dieses Viertel- und Halbfinale gekämpft haben ins Finale, dass das nicht mal wirklich erwähnt wurde. Das finde ich so schade.
Es zeigt halt wieder, alle haben sie wieder nur darüber geredet, dass die Deutschen im Fußball verkacken.
Ja, aber ich finde es halt wirklich sehr, sehr schade.
Ist es auch. Es ist unglaublich schade.
Auf jeden Fall, da kommt auch noch ein Post auf Instagram dazu. Das kam nur noch nicht aus zeitlichen einschränkenden Gründen.
Wenn du fertig bist mit deinen Themen, würde ich mal einen News-Check machen, weil...
Ich bin ehrlich, ich bin noch nicht fertig mit meinen Themen. Ich habe eine Menge.
Oh. Ich will trotzdem schon mal den News-Check rausholen. Weil ich saß heute Morgen vorm Fernsehen und es hat mich getroffen wie keine Ahnung was.
Wie der Blitz.
Ja. Karim Adeyemi vom BVB und Loredana, die Rapperin, sind ein Paar.
Das habe ich auch gesehen.
Das war so random. Ich war so, hä? Wo haben die sich denn getroffen?
Keine Ahnung.
Also es gibt ja viele Celebrity-Paar-Konstellationen, wo man sich so denkt, okay, wo habt ihr euch beide denn getroffen? Also habt ihr gemeinsame Freunde oder so? Aber da war ich so, hä? Wo habt ihr euch denn getroffen?
Verrückt alles.
Ja, also es gibt viele, die so ein bisschen haten, weil sie ja älter ist als er, wo ich mir halt denke, zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz liegen 16 Jahre.
Ich finde es doch immer so, wenn er volljährig ist, wen juckt's?
Ganz ehrlich, also wir sind ja beide noch in, er ist 21.
Okay, das ist völlig in Ordnung, guck mal, er ist sogar über 18, Leute, er ist über 18. Die Grenze ist nicht erreicht.
Und ganz ehrlich, sie sind beide noch in ihren 20ern, also von daher...
Ich finde das Problem da nicht.
Es ist wieder, weil es die Frau ist, die älter ist, wäre er jetzt 27 und sie 21, dann würden sie alle sagen, oh, was ist das denn für ein cooler Hengst?
Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Wenn er älter wäre, wäre es gar kein Problem, aber wenn die Frau, spätestens wenn die Frau älter ist, ist es ein absolutes Problem da drin.
Ja, deswegen, also ich finde die beiden, ich finde irgendwie die Fotos, die sie so gepostet haben, finde ich irgendwie cool, also sie passen optisch schon zusammen, aber es ist halt so... Okay, und wo habt ihr euch jetzt getroffen?
Das ist wirklich so. Das fühle ich.
Aber es war so, ich sitze heute vor dem Fernsehen, gucke eine bestimmte Show auf einem bestimmten deutschen Fernsehanbieter und ich war so, Bernd, meinst du das ernst? Ist das eine Nachricht? Ich habe sogar gecheckt, ich war so, das ist doch fake.
Du sagst es eher, dass Britney Spears von so einem Basketballprofi vom Bodyguard geschlagen wurde.
Vor allem der so, ja, ich wusste nicht, dass das Britney Spears war. Ich war so...
Und dass die so einen Anzeiger startet jetzt dagegen. Da hatte ich dann, was kommt jetzt?
Für den Kontext, also der Nummer 1 Draft der NBA, der heißt irgendwie Victor irgendwas mit W. Ich bin kein Basketballfan, deswegen weiß ich nicht so,
wie der
heißt.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, Britney Spears war halt, oder ist halt, ich glaube, sie war mittlerweile ein Fan von ihm.
Ich glaube auch, sie denkt sich auch so, never ever.
Und wollte halt mit ihm so ein Foto machen. Und der Bodyguard hat sie halt, von diesem Spieler hat sie halt zu Boden geschlagen.
Scheiße, Alter.
Und der Spieler meinte halt so, ja, ich wusste gar nicht, dass es Britney Spears war. So. Also wenn dein Bodyguard jemanden schlägt, guckst du dich nicht halt um, wen er da gerade geschlagen hat?
Ja, aber die Frage ist auch, wusste der Bodyguard nicht, wen er da gerade schlägt?
Ja, also ich war so, also du machst lieber eine Anzeige, Mädel.
Sie hat auch eine Anzeige jetzt gemacht, also finde ich auch richtig so. Ich meine, auch klar, er wird beschützt vom Bodyguard, aber was ist das für ein Grund, dass sie auf ihn zuläuft, dass der Bodyguard sich denkt, ich schlage sie einfach mal. Es müsste ja nicht mal eine Britney Spears sein, aber was ist das für eine Begründung von ihm, einfach warum? Warum hat er so gedacht, ja, die klatsche ich jetzt mal weg?
Also man kann die Person ja so, ich sag mal, wegziehen, wenn man in dem Moment Angst hat. Aber gleich so einfach umdrehen und schlagen.
Ich finde es so krank eigentlich. Ja. So, aus welchem Grund? Auch wenn ich das jetzt gewesen wäre, so No-Name. So absolut unbekannt. Was für ein Grund oder was für ein... Also warum würde er mich einfach schlagen, nur weil ich da langlaufe? So, what the heck? So, nee.
Also, Nee, aber meine Nachricht war eigentlich Karim Adeyemi und Loredana, weil ich war so...
Verrückt.
Ich muss das erstmal checken über die sozialen Medien. Ich war so, ist das jetzt real?
Du so, also, Bernd, bring hier keine Fake News. Das ist nicht witzig.
Geh zurück zum Wetter, wenn du mich anlügst. Nein, aber ich fand es irgendwie... Also, wie gesagt, optisch so passen die, finde ich, zusammen. So, also finde ich jetzt persönlich, ne?
Ja.
Aber es war trotzdem so random. Ich war so, beide seid ganz und eigentlich ganz unterschiedlichen Engen unterwegs. Sie ist Rapperin und du bist Fußballspielerin. Um dem Klischee jetzt mal nachzugehen, normalerweise treffen sich Fußballspieler ja eher mit Models und
Influencern. Absolut.
Es ist ein Klischee, aber man kann da jetzt mal so
recherchieren ehrlich,
und dann würde man wissen, dass wir recht haben.
Wir stehen auf Klischees.
Ja, wir lieben Klischees. Nee, das war mein News-Check.
Ich lieb's. Ich würde dann einfach gleich mal ins nächste Thema starten. Und zwar ist es American Football, die 11, also die European League of Football hier. Und zwar geht's um die Leipzig Kings. Das ist ja ein deutscher Verein. Und momentan spitzt sich die Lage bei denen gerade finanziell sehr, sehr zu. Sie mussten jetzt erstmal kurzfristig ein Spiel gegen die Prag Lions absagen. Die haben finanzielle Probleme. Die sind finanziell angeschlagen und laut ihnen, also laut dem Pressesprecher, ist halt, dass sie in Gesprächen sind mit neuen Sponsoren. Also es sind wohl, ich habe das jetzt nicht so ganz verfolgt, ich habe nur gesehen, dass sie finanziell angeschlagen sind und es passieren kann, dass sie den kompletten, wie heißt das Spiel, Dingsens?
Spielbetrieb.
Den
Spielbetrieb.
Oh, mein Gehirn. Sie wollen halt den Spielbetrieb nicht komplett einstellen. Sie hatten auch erst letztens ein Spiel gegen die Berlin Thunders, der wohl sehr erfolgreich war und auch die Fans hinter ihnen gestanden haben und gesagt haben, hey, wir schaffen das, das wird schon. Und momentan befinden sie sich anscheinend in Gesprächen mit neuen Sponsoren, weil viele wohl abgesprungen sind. Und sie haben auch gesagt, also das oberste Ziel ist und bleibt der Erhalt der Leipzig Kings in der European League of Football und dass halt alle vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen halt nachzukommen sind, dass sie es halt einfach schaffen, weiter zu sein, finanziell wieder stabil zu sein. Aber dadurch, dass sie nicht wissen, wie es momentan aussieht, mussten sie jetzt kurzfristig dieses Spiel absagen, weil sie meinten, dass einfach, sie hatten eigentlich, sind sie der Meinung, schon die perfekte Lösung. Aber das braucht einfach noch, bedarf noch ein bisschen mehr Gesprächszeit und noch ein bisschen mehr Klärungen, ob es so funktioniert und auch das so reichen würde. Und deswegen mussten sie das eine Spiel jetzt bisher absagen. Mal gucken, wie es ist. Sie wollen noch nicht den ganzen Spielbetrieb aufgeben, aber es könnte passieren, wenn es keine Lösung finde, dass die Leipzig Kings aus der Elf verschwinden. Aber von der einen finanziellen Notlage zur nächsten, und zwar diesmal im Eishockey. Und zwar die Bayreuth...
Du hast dich viel zu glücklich angehört. Jetzt zur nächsten finanziellen Notlage.
Hallo, ich habe Themen mal, okay? Ich habe Themen, das ist gut. Auf jeden Fall, die Bayreuth Tigers spielen eigentlich in der DL2. Und man muss immer wieder zu der neuen Saison im Eishockey in jeder Liga, wo du bist, also eine Lizenz beantragen. Und die muss wieder genehmigt werden. Dieses Mal wurde aber die Lizenz verweigert von der DL2. Angeblich aus finanziellen Unklarheiten. Also sie sind finanziell wohl unsicher aufgestellt, dass sie Angst hätten, dass sie das, was man bezahlen muss, um in der Liga zu spielen, nicht bezahlen können. Und dafür gibt es aber auch schon eine Lösung. Und zwar erstmal haben sie sich daran teilgenommen in der Oberliga Süd. Das ist sozusagen die dritte Liga im Eishockey. Da haben sie jetzt auch ein Lizenzverfahren eingeleitet und haben eine Lizenz beantragt, um in der Oberliga Süd zu spielen, falls es nichts wird. Außerdem haben sie vom Schiedsgericht eine Klage eingereicht gegen die Lizenzverweigerung. Und solange diese Klage aussteht, wird kein Spielplan der DL2 veröffentlicht und keine weiteren Infos gegeben.
Das ist natürlich weitreichend. Also ich meine, ich kann es verstehen, wenn du da halt gerne spielen willst und dir dann jemand... Vor allem, wir wissen ja nicht, wie die finanzielle Lage wirklich ist, ob die da jetzt nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, verarscht werden. So, deswegen, also ich find's interessant, was da am Ende rauskommt, ob sie wirklich so finanziell unsicher sind, wie behauptet.
Ja,
einfach nur nicht genug auf dem Konto haben, wie die zweite Liga das gerne hätte.
Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt, weil das ist schon... bin ich der Meinung, es kommt sehr selten vor, dass sowas passiert, dass du die Lizenz nicht genehmigt bekommst. Das Ding ist, man darf nicht vergessen, es gibt immer so eine Mindestanzahl von Mannschaften. Das heißt, kriegt ein Club, der eigentlich in dieser Liga schon spielt, die Lizenz nicht, steigt der aus der Erste auf. Außer er ist schon Meister geworden. Also du musst dir ja vorstellen, bei uns ist ja immer so, du wirst Meister, steigst auf. Ja, immer und
so
immer
ist
wieder.
Das ist bei uns bisschen, auch genau. Eigentlich.
Und wenn ein Club, der eigentlich schon in dieser in dieser Liga spielt, keine Lizenz bekommt, steigt der Nächste auf, der Zweite an sich, wenn er eine Lizenz beantragt hat. Oder ich weiß nicht, wie es da ist, ob der Zweite wurde jetzt in der Oberliga gesagt, die auch eine Lizenz beantragt haben, weil viele machen es nicht, weil sie es halt einfach nicht leisten können oder halt diese finanziellen Sicherheiten nicht haben, die sie vorlegen müssen. Und dann wird es weitreichend halt natürlich, weil es gibt immer diese Zeitrahmen oder Zeitspannen, wo du eine Lizenz beantragen kannst, wo alle Lizenzen hingeschoben werden und gesagt werden, ja. Und wenn die natürlich dann auch raus sind, ist natürlich auch ein Problem. Deswegen, ich bin da auch gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf Laufenden, was da rauskommen wird bei der Schiedsklage. Ich bin auch sehr gespannt, weil es geht halt darum, ob sie in der Oberliga spielen, ob sie auch überhaupt die Lizenz in der Oberliga bekommen. Das ist ja auch die Frage. Das heißt ja nicht, weil wenn die das nicht bekommen, ich weiß ja nicht, wo sie dann spielen wollen. Oder ob der Verein dann einfach aufgelöst wird, weil sie nirgendwo keinen Spielbetrieb kriegen. Oder ob sie die Schiedsklage erfolgreich ist und sie doch in der DL2 spielen dürfen.
Wir bleiben gespannt. Und anders als RTL bleiben wir wirklich dran.
Ja. Auf jeden Fall.
Das war ein Scherz, ich weiß nicht, ob RTL, wie die Statistik von RTL da
ist. Ich weiß es nicht. Aber wir bleiben wirklich dran. Ich gebe ein Update, wenn was Neues rauskommt. Dann habe ich noch ein Thema. Und zwar geht es um eine Vertragsverlängerung. In dem Sinne, oder einen neuen Vertrag. Und zwar wurde Leon Gawanke von den Adler Mannheim unterschrieben und unter Vertrag genommen. Und das Ganze für 4 Jahre. Leon Gawanke kommt von den Eisbären, hat eigentlich auch noch laufenden Vertrag bei den Eisbären, den er erfüllen müsste. Tut er aber nicht, aber kein Ding, darüber reden wir nicht, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat Mannheim ihn unter Vertrag genommen. Nun, dass der gute Leon Gawanke, tut mir leid, momentan nach der Stanley Cup, also nach dem Stanley Cup-Finale, nach der Saison der NHL, findet erste Draft statt, wo neue Nachwuchsspieler die Chance kriegen, von einem Verein gedraftet zu werden und dann dieser Verein die Rechte hat an jemanden. Dann findet der Trade statt, wo Spieler hin und her geschinscht werden und verkauft werden und hin und her. Also es ist wirklich, das ist wie Menschenhandel eigentlich, muss man wirklich ekelhaft sagen. Und der gute Leon Gawanke war unter Vertrag bei den Winnipeg Jets. Surprise, er wurde getradet zu San Jose und San Jose möchte bitte, dass er seinen Vertrag, den sie jetzt haben, weil sie die Rechte an ihm haben, natürlich wahrnimmt. Das heißt, der gute Leon Gawanke hat nicht mal bei den Mannheimern gespielt, war gefühlt gerade mal unter einer Woche unter Vertrag bei ihnen und hat einen Vertrag, einen Einjahresvertrag mit 2 Wegen, in der NHL bei San Jose unterschrieben.
Warte, mein Kopf mal eben. Ich war so, hä, Junge, was ist denn mit dir los? Also er...
Du musst es so vorstellen, wenn du gedraftet wirst oder ein NHL-Team die Rechte an dir kauft, haben sie die Rechte an dir und können dich zwingen, deinen Vertrag zu machen. Also deinen Vertrag
an sich
zu
ist das
erfüllen.
Im Fußball theoretisch auch möglich. Das haben wir gerade mit Harry Kane. Harry Kane hat mit den Bayern geredet, wollte gern zu den Bayern. Der Boss, der Levi, hat das mitbekommen, fand das nicht so lustig, dass die ohne ihn verhandelt haben und sagt halt jetzt, Junge, du bleibst hier, egal wie viel Geld die bezahlen.
Genau, und dann gibt es in der NHL Trade-Phasen. Das heißt, du kannst, das ist dann sowas, wo du Spieler hin und her schieben kannst. Also du möchtest den einen Spieler von der Mannschaft haben oder vielleicht einen Draft-Pick haben, weil die findet immer nach dem Draft statt, nach dem aktuellsten Draft, diese Phase. Und ich weiß gar nicht, wie lange dieser Zeitraum geht, aber das ist schon ein bisschen mehr und das ist anstrengend als NHL-Fan, weil du nicht mehr weißt, wie deine Mannschaft aussieht, wen sie hin und her traden. Und du hoffst eigentlich nur, dass dein Lieblingsspieler oder sowas nicht weggetradet wird oder ein Spieler, den du unbedingt behalten willst, weil er gut ist. Und dann hatte halt Winnipeg an Leon Gawanke die Rechte. Ich weiß nicht, ob er von ihm gedraftet wurde oder nur abgekauft wurde von dem letzten Verein, von dem er gedraftet wurde. Auf jeden Fall hatte Winnipeg ihn unter Vertrag und hat ihn, ich glaube, im Gegenzug von einem Spieler von San Jose weggetradet. Das heißt, sie haben ihn an San Jose verkauft, ohne seine Einverständnis, weil sie haben die Rechte an ihm. Sie können es einfach machen.
Wow.
Ob es ihn interessiert oder nicht. Sie machen es dann einfach. Das heißt, sie verkaufen die Rechte an San Jose. Das Team
ist
kann
wirklich Menschenhandel. Das ist Law and Order Special Victims Unit Menschenhandel.
Ja, und das Ding ist, die Mannschaft kann dann entscheiden, was sie machen, weil sie nun mal die Rechte haben. Das ist NHL, das wissen die Spieler, wenn sie sich darauf einlassen.
Ja, natürlich.
Und die wollen es natürlich auch. Ich meine, jeder will in der NHL spielen. Auf jeden Fall hat San Jose gesagt, sie möchten ihn gerne unter Vertrag nehmen und möchten, dass er spielt für sie.
Ja.
Nur hatte er, gefühlt vor 2 Wochen oder so, ich weiß nicht, vor 2 oder vor einer oder zwei Wochen erst bei Mannheim unterschrieben, den Vertrag für 4 Jahre. Ja, jetzt hat er dann in San Jose unterschrieben, dass er halt natürlich in der NHL spielen kann, was ihm auch zu gönnen ist. Vielleicht auch nicht. Aber was ihm zu gönnen ist. Und er hat einen Zwei-Weges-Vertrag, das heißt, er kann NHL und AHL spielen. AHL ist die unterklassige Liga der NHL, wo die Jugend spielt am meisten. Also da spielen halt die Spieler, die von den NHL-Teams eigentlich nur in ihr AHL-Team geschoben werden. Das sind die Partner-Teams so an sich von ihm, von den NHL-Teams. Und das für ein Jahr. Das kann sich natürlich verlängern, aber Draft ist wirklich eine sehr, sehr komplizierte Sache, wenn man das so angeht. Also es ist wirklich anstrengend, da auch hinterher zu kommen, und du musst dir eigentlich die Draft, also die Draft- und Trade-Listen angucken, und du bist so verwirrt, weil dann steht auch beim Draft so, ja, also der Pick wurde für den Spieler eingetauscht oder von den oder der Mannschaft eingetauscht für den und den Pick. Es ist todesverwirrend. Ich sag's so, wie es ist. Und gerade
ich bin jetzt schon am... Ja,
ja, und gerade Trade ist so verwirrend, aber ich fand es eigentlich nur so lustig, dass Mannheim so gehofft hat, so einen deutschen Nationalspieler zu kriegen für viel Geld und für wirklich sehr langen Vertrag. Und dann kam San Jose und so dachte sich so, den wollen wir getradet haben, den nehmen wir für den anderen Spieler, den gönnen wir uns von Winnipeg, und wollten ihn dann halt auch den Vertrag erfüllt haben. Der Vertrag ruht zu der Zeit, wo Leon Gawanke in der NHL spielt oder in der AHL spielt. Der ruht, und wenn er dann freigelassen wird, wenn er freigelassen ist,
wenn Olivia Benson kommt und ihn rettet. Olivia Benson ist ein Charakter von uns, Special Victims Unit.
Nee, also wenn er dann aus dem Vertrag raus ist, wenn der Vertrag abgelaufen ist, er nicht weiter getradet wird oder San Jose sagt, sie möchten ihn doch nicht mehr spielen haben und geben ihm die Chance, nach Deutschland zu gehen, in seine Heimat. Heimat würde ich das jetzt auch nicht beziehen, weil es Mannheim, aber
in das Land, wo er geboren wurde.
Dann läuft der Vertrag weiter, und so lange kann er eigentlich auch nicht bei einem anderen Verein unterschreiben, außer NHL. Es gibt immer so diese deutschen Spieler, die dann Ausstiegsklauseln haben aus ihren Verträgen, falls so ein NHL-Angebot kommt, weil es ist von jedem dem Traum. Es ist von jedem der Traum.
Ja, also ich meine, Fußball ist auch schon so eine Art Menschenhandel, aber ich glaube, es muss das ein Verständnis von beiden Seiten für einen Wechsel geben. Zumindest lebe ich in der Illusion. Wenn das nicht so ist, dann ist das auch Menschenhandel.
Es gibt es, also in der NHL ist es auch so, aber teilweise musst du dich dann auch aus deinem Vertrag rauskaufen als Spieler.
Ja, okay.
Es ist jetzt nicht so, dass du gefangen bist, aber die können sich auch sehr, sehr querstellen und sagen, naja, aber du, es ist halt so, du kriegst nun mal, die Teams kriegen nun mal die Rechte an dir.
Ja.
Und dann haben sie diese Rechte an dir, und sie können leider alles machen mit dir, was sie wollen. Und wenn sie dich wegtraden, wurdest du weggetradet, und dann musst du das, ob du es willst oder nicht. Da hast du leider gar kein Mitspracherecht eigentlich. Du musst natürlich bei deinem neuen Team eigentlich keinen Vertrag unterschreiben, wenn du bei dem nicht spielen möchtest oder wenn du ein besseres Angebot hast. Aber wer sagt sich, ich spiele in Mannheim oder in der NHL? Wer sagt, ich spiele lieber in Mannheim als in der NHL? Sind wir realistisch? Ja. Wer sagt das? Außer du fühlst dich nicht wohl in der NHL. Okay, aber wer würde das sagen? Also tut mir leid, aber so, ich weiß ja nicht.
Ja, ich kann es auch verstehen. So.
Aber das war's mit meinem Thema. Ich habe keine Themen mehr.
Dann würde ich sagen, sollten wir zum Sportler, Sportlerin, Person der Woche kommen.
Genau. Soll ich anfangen? Sollst du anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Okay, also mein Sportler der Woche ist Tomer Tsarfati. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es der israelische U21-Torwart. Weil ich habe das Spiel gegen England gesehen. Und das Halbfinalspiel.
Ist der Israel nicht Pirates?
Nee, der stand im Internet so drin, der Dude.
Okay. Ich glaube gerade... Okay, ja, red weiter.
Also, der stand im Internet so drin. Ich habe geguckt, nämlich, wer da stand. Aber kann auch sein, dass der irgendwie... Ich weiß es nicht. Aber der wurde auch nicht eingewechselt, deswegen bin ich... Auf jeden Fall, anscheinend ist es der Torwart, der... Ja. Ich bin der Meinung, laut Google ist es der Torwart, der gegen England stand. Und zwar habe ich das England-Israel-Spiel gesehen. Es war zwar ein übel langweiliges Spiel, meiner Meinung nach. Aber der hat da einen Ball nach dem anderen weggefischt. Halleluja. Ja, der ist 19 Jahre alt, der Junge. Und der hat der hat den eigentlich den Arsch gerettet. Das ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Er hat da wirklich, bei manchen Sachen dachte ich, das gibt's doch nicht. Der muss doch drin sein von England. Und da war er so und dachte so, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich bin auch der Meinung, der hat einen Elfmeter gehalten von England. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht ein anderes Spiel war, was ich gesehen habe.
Also ich weiß, dass der... Peretz, den ich meine, das war der nur einen Elfmeter nicht gehalten hatte, in der ganzen Zeit. Warte, das war so. Zum deutschen Spiel hatte er schon hatte er 6 von 7 Elfmetern gehalten. So. So war das, genau. Deswegen, der ist auch cool. Ich glaube, Israel hat sehr gute Torhüter.
Die haben sehr gute Torhüter, aber ich glaube anscheinend, die hatten doch keinen Elfmeter.
Ah, okay. Ist aber auch nicht
das so. Das war, es war einfach ein anderes Spiel. Ich habe das vermixt. Ich habe alle Spiele geguckt und ich glaube, ich bin einfach nur besser verwirrt. Aber Israel hat krass Torhüter, ich sag's so, wie es ist. Aber der gegen England, der ist mir besonders halt, ich sag mal so, weil es das frischeste Spiel war, glaube ich. So, aber was der da gehalten hat, teilweise, boah, aber Israel hatte teilweise auch sehr Glück mit dem Pfosten, aber trotzdem, was der da sich in die Schüsse geschmissen hat, Halleluja, Halleluja. Ja, ich würde sagen,
mein Sportler der Woche ist Charles Leclerc, weil Ferrari hat mal wieder ein Podium gehabt. Ich bin ein Ferrari-Girl, ich bin ein Charles-Girl, deswegen, ja, dass wir mal wieder Zweiter waren oder Best of the Rest waren, das, deswegen, ja, mega, super. Freuen wir uns. Mega.
Ist gut. Hat er auch mal wieder verdient. Sind wir realistisch. Genau. Ist kein schlechter Fahrer, bin ich der Meinung.
Ja. Man hätte auch...
Dieses Jahr hat sich ja nicht so sehr überzeugend angehört.
Ja, also man könnte auch Lando Norris nehmen, weil er mit dem... Also als der McLaren in diese Saison gestartet ist, war es ein Traktor mit den Upgrades jetzt und mit Landos Fahrskill hat er wirklich... ein sehr gutes Rennen. Er wurde Vierter am Ende mit etwas, was anfangs der Saison unmöglich schien. Ich hoffe, Oscar bekommt das Upgrade jetzt auch, weil ich möchte gerne, dass beide McLaren gut performen, weil sonst ist es irgendwo auch unfair. Ja. Oscar gegenüber, weil er ist der Rookie. Okay?
Verstehe ich.
Ja, und dann würde ich sagen, war's das ja auch mit uns für heute.
Ich würde es auch sagen.
Ihr könnt uns natürlich wie immer auf allen sozialen Medien folgen, die es ja, gibt. Keine Ahnung, also
Instagram. Ich würde sagen, die wir haben. Instagram, TikTok.
Ja, okay. Und die, wie gesagt, haben wir wie immer eigentlich eine Website, die wir in unserem Text verlinkt haben. Ihr könnt es gerne bewerten und folgen, wo auch immer ihr das gerade hört, ob auf dieser, Spotify, Apple. Und dann würde ich sagen, von mir aus ist es ein Tschüss.
Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Wir hören uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.